SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
Spitzenköchin Lea Linster mit Stern, mit Koch-Weltmeistertitel aus Luxemburg. Einen schönen guten Morgen.
Bonjour.
Ja, und mit
guten
Hut.
Morgen. Oder wie bei uns, wir sagen Moin zu egal welcher Tageszeit.
Immer. Okay, und Sie haben sich aber extra heute sehr schick gemacht, sehr französisch wirken Sie, ja? Mit
ja,
Hut, mit dem Schal.
Ja, und das mit dem Hut, das ist echt sehr französisch. Wenn eine Französin nicht zum Friseur geht, zieht sie mal einen schönen Hut an. Ja, das habe ich heute auch gemacht.
Und Sie haben jetzt das Buch geschrieben, ja, mit Ihren Lieblingsrezepten aus beiden Ländern. Also ja. Luxemburg grenzt an Deutschland und Frankreich. Und das Buch heißt Deutschland küsst Frankreich.
Ja.
Ich hätte es andersrum erwartet.
Nein, die Deutschen küssen die Franzosen. Die
ja?
Deutschen können sehr gut küssen.
Okay.
Ja, also es geht einfach darum, dass Deutschland küsst Frankreich. Ist, ja, viele Deutsche, die sind so Frankreich-Fans ja auch, weil sie, das ist ja das Schöne an Deutschland und an Frankreich. Wenn die nach Frankreich gehen, da sind plötzlich die Lebensmittel, die Produkte, alles was sind anders. Und dass es das in Europa noch so gibt, das finde ich toll. Also vieles ist ja so ein bisschen globalisiert, aber Deutschland und Frankreich, die sind, haben noch vieles, was es woanders nicht gibt. Und das finde ich sehr schön. Die können das gegenseitig sich entdecken lassen und im Essen auch.
Was also, kann Deutschland gut?
Deutschland kennt sich aus in vielen Sachen wie, wie
Sauerteigbrot?
Ja, daran habe ich jetzt als erstes gedacht. Sauerteigbrot, das kriegen die Franzosen nie hin. Wenn die sagen, ah, wir haben auch dunkles Brot, dann weiß man, das ist gefärbt.
Also, ja. Dafür haben die Baguette.
Und die Deutschen bringen das Baguette nie fertig. Und solange die Deutschen das sehr gute Sauerbrot, Teigbrot machen und die Franzosen das Baguette, können beide sich gegenseitig verführen. Also ich habe beide sehr, sehr gerne als Luxemburgerin da in der Mitte. Und ich kann mich gut erinnern, wir sind immer die Baguettes holen gegangen nach Frankreich, wenn meine Mutter diese Suppe gekocht hat, diese Brühe mit Rindfleisch und Huhn. Und dann so Baguette mit luxemburgischer Butter, französische Baguette, luxemburgische Butter und dann diese Suppe. Oh, das habe ich derart geliebt. Also jetzt denke ich, habe ich den Geschmack schon im Kopf.
Paris ist gerade überall. Sie sind auch immer wieder da.
Ja.
Und jetzt natürlich wegen der Olympischen Spiele, auch die Eröffnungsfeier, bombastisch. Was haben Sie da so mitbekommen?
Ja, also ich finde, ja, dass man Paris liebt. Manchmal so, oh, Paris, so, ja. Aber wenn man es dann sieht, dann, das ist aber attraktiv. Ich liebe das sehr, wenn man so verführt wird zu etwas. Und ich würde sagen, Paris macht aus jedem einen Genießer. Ob er will oder nicht.
Im Olympischen Dorf, habe ich jetzt schon gehört, in der Kantine, da wird ja rundum Essen serviert für die Athletinnen und für die Athleten. Da gibt es 500 Sitzplätze. Für die Köche wahrscheinlich ein Albtraum, oder? Die zu versorgen, das
Nein,
ist schwer.
Nein, die wissen das ja vorher. Und wissen Sie, dass die Zahl, wie viele Gäste man servieren muss, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Wenn man genau weiß, was man macht, dann kann man das in kleiner oder in ganz großer Quantität machen. Das ist Professionalität. Das gehört dazu. Und wer etwas richtig Gutes macht, der soll das für ganz viele machen, anstatt dass er ganz vieles für einige macht. Das mag ich weniger. Ich habe gerne, wenn jemand weiß, was er kann und das für alle machen kann. Und der Letzte muss so gut serviert werden wie der Erste.
Und das dann alles frisch zu halten?
Das ist unser Metier. Das bringt man fertig. Man weiß auch genau, was man wann vorbereitet, damit es gerade ideal ankommt. Was mich ein bisschen stört jetzt in der Gastronomie ist, man wird öfters nach dem Personal geschaut als nach den Gästen oder nach der Qualität des Lebensmittels.
Aber es fehlt Personal. Oder wie meinen Sie das jetzt? Weil deshalb ist
ja,
es so.
Ja, man hat vieles arrangiert. Jetzt fehlt es auch noch. Das ist ja, aber man hat vieles arrangiert. Das hat man einfacher gemacht, nicht mehr ganz so gut dafür. Man kriegt das nicht mehr im idealen Augenblick serviert, weil die machen das ja im Voraus. Und damit das Personal das gemütlicher da machen kann oder ja, wegen der Organisation. Und da bin ich dagegen. Also da darf man mich angreifen, aber ich stehe dazu, es geht in erster Stelle um das Lebensmittel, dass das richtig gut ist. Und dann muss der Gast was davon haben, dass die beiden richtig gut zusammenkommen.
Zu Gast ist Spitzenköchin Lea Linster aus Luxemburg. Ja, mit Benzingeruch in der Nase groß geworden. Ja, die Eltern hatten eine Tankstelle plus Gastwirtschaft in Frisange in Luxemburg. Mhm. Frisange, sind das paar Häuser und eine Kreuzung? Oder
das
was
war
ist
nur
das
eine
für
Kreuzung früher, mit einem, genau wie Sie sagen. Und ich hatte, das war eine internationale Durchfahrtsstrecke und eine nationale Straße. Und ich habe dem Herbert schon als ganz kleines Mädchen immer Dankeschön gesagt dafür, dass ich auf der richtigen Straße geboren worden bin. Auf der internationalen natürlich, wo alle herkommen.
Das heißt, da sind alle in die Ferien gefahren.
Ja,
also aus Deutschland, Belgien, England,
alle,
in den Süden.
Ja, alles,
und die Franzosen.
Was in den Süden fuhr, musste an unserer Tür vorbei. Sonst gab es keinen Süden. Und das war fantastisch, ja.
Und es wurde nochmal schnell in Luxemburg getankt.
Ja, unbedingt. Und es gab danach auch, also wegen des Preises, erstens mal. Und danach, wenn man noch, dann gab es sehr lange keine Tankstelle in Frankreich, höchstwahrscheinlich deswegen, das war dann noch immer so. Und dann hat jeder noch getankt, bevor er über die Grenze fuhr. Und ich habe das super gefunden. Wir haben zwar immer die ganzen Ferien gearbeitet, aber ich habe da diesen Erfolg genießen können. Ich sage immer, erfolgmäßig an einer luxemburgischen Tankstelle an der französischen Grenze oder an der deutschen.
Und Sie haben dann als Mädchen da gestanden und getankt.
Wir alle mussten helfen. Wir waren ja zu viert, also am Anfang nur zu dritt. Meine jüngste Schwester ist 8 Jahre jünger. Aber wir alle waren, ich war die dritte von den 4. Aber mein Bruder und ich, wir waren die Chefs. Ja.
An der Tankstelle?
Aha. Ja.
Kannten Sie jedes Auto?
Ich habe das schon, am Motor konnten wir Wetten machen. Ich habe alle erkannt, schon wenn man sie noch nicht gesehen.
Und auch kassiert.
Ja, und diese Freiheit, habe ich von meinem Vater bekommen, weil sie haben auch die Kasse selber gemacht. Man muss sich das mal vorstellen. Und das waren ja dicke Summen, weil Benzin, das geht schön ins Geld rein, gell? Und ja, wir wussten aber darauf aufzupassen, wir konnten alle sehr gut rechnen. Wir konnten so gut rechnen, dass die Holländer Angst hatten, wir würden sie betrügen, weil die haben ja null Ahnung gehabt, müssen wir denen mal sagen, das sind die französischen Francs, die dürft ihr jetzt noch nicht ausgeben, erst hier zahlt ihr noch in belgischen Francs. Und das war damals die Differenz 1:10. Dann hat mein Vater gesagt, wenn ich einmal einen hier erwische, den Holländer, einen französischen Franc für den belgischen abnimmt, dann schlag ich ihn tot. Wir so lachen. Aber was noch viel schlimmer war, die Holländer, wenn wir sie gerettet haben von diesen Unmengen an Verlust, haben nie Trinkgeld gegeben. Auch dann nicht. Dann waren sie geschockt, dass ein Kind ihnen zeigen musste, dass sie mal aufs Geld aufpassen solle.
Ja. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie haben viel von Ihrem Vater mitbekommen. Aha. Ja? Die Linsters damals an der Tankstelle. Was war mit der Gastwirtschaft, mit Kegelbahn? Was waren Sie für eine Familie?
Ja, also jeder hat geholfen. Die Mutter, die war der Chef im Hause. Der Vater war eher der Künstler, aber es war sein Haus, gell? Aber wir durften, diese Freiheit, dass wir alles das machen durften, was wir konnten und wollten und mussten und durften und so, das hat das aus mir gemacht, was ich bin. Also, dass man, auch wie ich das vorhin so ein bisschen gesagt habe, in der Gastronomie, da musst du das Unmögliche trotzdem noch möglich machen. Und diese Herausforderungen, die musst du annehmen. Das ist immer, ich sehe in jeder Herausforderung heute noch eine Chance.
Der Vater, der Lebenskünstler und die Mutter, die Chefin, sagen Sie. Das heißt, die Mutter hat gekocht.
Die hat gekocht und die hat uns allen mal gesagt, wo es lang geht, gell? Auch dem Vater.
Und dann so ist das oft bei Frauen.
Ja. Und sie hat mir das, die Kunst des Salzen beigebracht, eher die Kunst zu leben. Und das zusammen hat, das muss man haben. Sonst ist man kein echter Genießer.
Ist Salzen also so wichtig?
Salzen ist das Wichtigste beim Essen. Sie haben gemerkt, wie schlimm es ist, wenn es fade ist. Und wie noch viel dramatischer es ist, wenn es versalzen ist.
Wann haben Sie das erste Mal so gekocht?
Relativ,
schon als Kind?
Also ich habe das erste Mal, weil wir gerade bei Olympia sind, fürs Olympische Komitee gekocht, als ich 14 war, ein Bankett. Meine Mutter war krank und die luxemburgische Delegation, die ist zu uns essen gekommen. Und dann, also die Leute vom Komitee. Und die wissen das auch. Das ist die Colette Flesch, die weiß das auch heute noch. Und dann habe ich Coco Riesling, also Coco Vin, aber mit Weißwein, Riesling gekocht und Zwetschgenkuchen. Und das war alles perfekt, richtig gut. Und dann sage ich zu meinem Vater, er dürfte nicht sagen, dass ich gekocht hätte, sonst würden die ja vielleicht nicht bezahlen wollen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz mit der Spitzenköchin Lea Linster. Die Kunst des Lebens und die Kunst des Salzens, ja, von den Eltern,
genau,
mitbekommen.
Danke.
Als Sie mit Mitte 20 gesagt haben, hier in Frisange, hier aus der Tankstelle und Kegelbahn meiner Eltern, mache ich ein gehobenes Restaurant, hat man Sie damals für verrückt erklärt?
Ich habe immer nur die Stimmen gehört, die mich gut fanden. Die anderen habe ich überhört. Ja, natürlich haben die gesagt, ja, toll, für wen hältst du dich? Das hat man ja früher immer gesagt, für wen hältst du dich? Ich habe ja auch Jura studiert, nur weil ich nicht wollte, dass man sagt, wer nichts wird. Es war eine Entscheidung. Ich wollte das machen und ich wollte das haben. Und es war für mich auch die große Herausforderung, das in diesem Dorf zu haben. Das habe ich so gern gehabt. Auch in Frankreich gehe ich so gerne in diese Sternelokale, die auf den Dörfern sind.
Es war nach dem Tod Ihres Vaters 1981. Ja. War das so ein Einschnitt in Ihrem Leben, der vieles verändert hat oder angestoßen hat?
Ja, angestoßen würde ich eher sagen. Ich habe damals, also es war mir, als hätte ich die ganze Energie, die mein Vater so hatte, die hatte ich von ihm abbekommen. Am gleichen Tag. Er ist gegangen und dann habe ich die Energie gehabt. Mit der Energie habe ich alles geschafft. Und ich habe das auch immer gesagt, das mache ich jetzt für dich oder für mich oder das hätte dir gut gefallen. Das habe ich mir oft so im Kopf gesagt. Und das hat mir einen guten Halt gegeben, dass ich im Sinne meines Vaters das so machen konnte.
Wie schwer waren die Anfänge? Also Sie mussten ja dann auch ein Team zusammenstellen.
Ja, aber ich hatte das große Glück, dass ich klein anfangen konnte. Es war einfach, aus einer Wirtschaft ein Restaurant zu machen. Louis hat jetzt es schwieriger.
Ihr Sohn?
Ja, der musste aus einem Ein-Sterne-Restaurant ein Zwei-Sterne-Restaurant machen. Aber ich habe aus dieser Wirtschaft, wo man vor allem sehr gute Schinkenbrote bekam, von meiner Mutter von Hand geschnitten. Und daraus konnte ich das machen. Aber war eine lustige Szene, die ein bisschen heftiger wurde, ich habe dann das Erste, was ich abgeschafft habe, war die Kegelbahn. Weil ich wollte nicht noch zwischen Vorspeise und Hauptgericht noch einmal die Kegelbahn bohnen müssen. So, und dann habe ich die abgeschafft. Und dann kamen die Leute aus dem Dorf und waren wütend mit mir. Und ich hatte, wo ich diesen Mut her hatte, ich glaube, das war auch von meinem Vater und von... Ich bin natürlich am Café groß geworden, da kriegst du Courage. Und dann haben die mich so fertig machen wollen, weil ich die Kegelbahn weggenommen habe. Da sage ich, jetzt macht das jetzt nicht mit meiner Kegelbahn, mit unserer Kegelbahn wie mit euren Frauen. Die liebt ihr auch erst, wenn sie nicht mehr da sind. Und dann, es war hart, aber danach kam keine Kritik mehr.
Und Sie haben ja keinen Koch eingestellt, keine Köchin, sondern Sie haben selbst übernommen.
Ja, also das war das Ding, ich wollte selbst das sein, selbst der Chef sein. Es sollte mein Restaurant sein. Alles, was da, es da gab, war, weil ich es so liebte. Und ich glaube, das hat auch die Kraft ausgemacht, oder auch, was das Restaurant beliebt gemacht hat. Und das ging ziemlich rabiat. Also ich habe fünf Jahre danach schon Stern im Michelin gehabt.
Und das war doch eigentlich von Anfang an das Ziel, oder? Sie wollten jemand sein, berühmt werden, ja, und ein Sterne-Restaurant.
Ja, ja. Und ich habe auch durch Zufall einmal als kleines Mädchen gesagt, ich bräuchte 5 Jahre, um hier einen Stern reinzumachen. Da sagte einer zu mir, guck mal, was ein Stern überhaupt ist. Und es waren genau 5 Jahre, da hatte ich eins. Und das hat mir natürlich auch Mut gegeben. Diese Anerkennung von oben, die gibt einem sehr guten Schubs, dass man weitermacht, dass man sich gestärkt fühlt und dass man es noch besser machen möchte.
Welche Gerichte hatten Sie drauf auf der Speisekarte?
Ich hatte Steinbutt und ich konnte das alles gut machen. In Seezunge und es gab nie viel auf meiner Karte, aber man konnte blindlings alles essen, was es da gab.
Und konnte dabei die Kegelbahn vergessen.
Ja.
Lea Linster.
Aber noch ein Witz. Am Anfang mussten die Leute über die Kegelbahn gehen, um ins Restaurant zu kommen. Das habe ich so witzig gefunden und hat niemanden gestört.
Wir haben gerade über die Anfänge in den 80ern gesprochen. Das eigene Restaurant mit gehobener französischer Küche in dem kleinen Ort Frisange, ja, in Ihrer Heimat. 1987 haben Sie den Stern bekommen vom Hotel- und Reiseführer Guide Michelin. Wie ist das eigentlich? Sind dann vorher Testerinnen, Tester bei Ihnen unterwegs, von denen Sie nicht wissen, dass die da sind?
Ja, also das, ja.
Die kommen heimlich?
Ja, aber ich sage so gerne, zu der Zeit, als ich den ersten Stern bekam, habe ich das, man hat mir das sonntags gesagt, weil es in der im Républicain Lorrain, in Frankreich stand es schon in der Zeitung. Und ich habe den Sachen traue ich nicht so. Ich warte lieber bis morgen, bis unsere Zeitung rauskommt. Und dann war das aber richtig so. Und es hat mich derart gefreut, diese Anerkennung für gerade mal meine 5 Jahre. Und dann war ich fest entschlossen, dass ich das noch besser mache. Gell? Also wenn sowas kommt, dann kriegt man so einen Schubs und einen neuen Rhythmus. Und dann braucht man viele Sachen nicht mehr in Frage zu stellen, weil die sind ja dann schon mal akquittiert von denen, wo es drauf ankommt. Und zu der Zeit war der Monsieur Kammerz, der war der Direktor von Guide Michelin, der hat seine Leute geschickt, aber die habe ich nicht unbedingt gesehen. Aber er kam wenigstens 2-mal im Jahr sonntags zu mir essen und der hat immer gesagt, faites ça bien, mon petit. Das machen Sie gut, mein Kleiner. Ich habe das so süß gefunden. Und allein schon, damit der Mann sein Recht hat.
Haben Sie alles gegeben?
Alles, ja. Und ich habe das so geliebt. Und ohne mich da zu, ja, also ohne zu vernichts gefaked, war ja immer alles in echt. Aber der hat mich besser gemacht auch dadurch. Jeder, der mich gelobt hat, hat mich auch besser gemacht. Das hat mich... Das wusste ich immer gut zu nutzen.
So ein Stern bedeutet Ruhm, so ein Stern bedeutet aber auch Verantwortung, Verpflichtung.
Ja, da musst du ihn auch halten.
Ja, was Sie ja auch gemacht haben, Jahrzehnte. Ja.
Aber ich habe mir immer gesagt, du hast ihn bekommen für das, was du kannst und was du machst. Du hast ihn nicht bekommen für etwas, was so, wo noch keiner weiß, was es sein soll. Mach schön weiter.
Das aber geht wie sind die allein. Regeln? Welche Regeln müssen Sie dann einhalten als Stern?
Man muss immer den Stern wert sein. Also so genaue Regeln kennt man keiner. Es hat so was Mystisches ein bisschen. Aber wenn man sich darüber freut, dann glaube ich, dann freut sich der Stern auch. Und wenn man dann, wenn du den ersten bekommst, musst du versuchen, den zweiten zu kriegen. So wirst du automatisch besser.
Können Sie verstehen, dass einige den Stern abgeben, einige Köche?
Ja, ich habe dafür sehr wenig Verständnis. Das hat mir auch damals, war mal die Rede, wir haben mal darüber, dann hat der Sam gesagt, es genügt zu weinen, wenn man eine geknallt bekommt.
Sam,
man braucht nicht schon
Partner.
Vorher. Der hat mich immer, das war mein amerikanischer Freund, der wusste, mit solchen Sachen umzugehen, weil... der mich kannte, gell? Das sagte er, nein, behalt schön immer dein Sternkindchen. Und wenn sie dir den abnehmen wollen, lass sie gewähren. Aber du hast einen Plan B in dem Fall. Und das war gut so, weil ich habe danach nie wieder darüber nachgedacht. Ich finde das auch dumm. Also wenn man so eine Auszeichnung hat, die gibt man, würde ich nicht hergeben. Ich gebe mir so vor, als würde ich mich scheiden lassen aus Angst, man würde mir meinen Mann wegschnappen. Ja? Würde ich niemals machen. Ich habe keinen.
Wie ist das, wenn ein Gast sagt, ich bin nicht zufrieden oder er gibt den Teller vielleicht wieder voll zurück? Ärgert Sie das?
Nein, das ist ja, also natürlich, dann da hast du ein Versagen in einem gewissen Sinne. Aber man braucht auch diese Gäste, die manchmal ein bisschen unzufrieden sind, braucht man auch zum Anschubsen, gell? Weil dann fragt man sich, aha, die betrachten das aus einer anderen Richtung und das ist sehr interessant. Aber wenn einer daherkommt und sagt, es ist versalzen, zu Hause essen wir ohne Salz, also dann sage ich, naja, also damit fange ich jetzt nichts Richtiges an. Das geht nicht, gell? Ja, also I'm sorry. Und dann sage ich, ja, dann kannst du dich entschuldigen. Aber oft sagen die Leute, es gibt ja auch die Leute, die im Restaurant alles aufessen und dann sagen, es war nichts. Muss man sagen, wo haben Sie das denn jetzt hingesteckt?
1989, da haben Sie die Kochweltmeisterschaft gewonnen. Das hatte vorher noch nie eine Frau geschafft und das hat bis heute keine andere Frau geschafft. Sie sind die Einzige. Was war das damals für ein, ja, für ein Moment?
Ja, also das war, also wenn man das überreicht bekommt, ist man so erschöpft, dass man, ja, dann denkt man nicht mehr so viel, ist man froh, dass man dass es vorbei ist und dann, dass man es geschafft hat. Und wenn man dann auch noch den großen Preis bekommt, ist das natürlich sensationell. Aber was ich ja auch wusste, so von zu Hause, man muss auch, egal wie müde man ist, dann zeigt man die Freude und lässt alle daran teilnehmen. Also es war schon grandios.
Die Kochweltmeisterschaft ist ein internationaler Wettbewerb, ja, alle zwei Jahre in Lyon, ja, ja, gegründet ja von Paul Bocuse.
Von Paul Bocuse, 1987. Und ich war das zweite Jahr. Und ja, das, wie ich vorhin sagte, das Unmögliche ist dann möglich geworden. Ich war eigentlich hingegangen, wissen Sie weswegen? Es ist Januar, da läuft es eh ein bisschen ruhiger im Geschäft. Und ich wollte unbedingt mir eine Spezialität machen für mein Restaurant. Und so ein Wettbewerb ist fantastisch, um das zu machen. Sonst musst du jahrelang warten, bis die Gäste eine Spezialität rauskristallisieren aus dem, was man so macht, weil die das dann immer fragen. Aber ich wollte eine, die von mir definiert wird. Und so habe ich dann ein Gericht gemacht, was, auch wenn ich nicht gewinne, werden aber alle zu mir sagen, Lea, was hast du denn dann eigentlich so gekocht? Und dann war ich so, das ja, dann machen wir das auch einmal. Und dann wäre es aber zur Spezialität geworden.
Also Sie sind mit Kartoffeln und Saubohnen, ja? Ja, ja, das zu stimmt. Dieser Weltmeisterschaft.
Also, ja, 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 das stimmt. Also ich wollte, es sollte ja luxemburgische Zutaten sein, damit jedes Land seine Küche da ein bisschen darstellen kann. Und ja, dann habe ich gedacht, es war ja 1989, es wird auch so langsam Zeit, damit die Kartoffel wieder zurückfindet auf den Sternetisch, gell? Weil die war in der, gab es eigentlich sehr wenige Kartoffeln. Und dann habe ich, es war Lamm, das mussten wir, man musste Lammrücken machen und habe ich den Lammrücken in so Kartoffelkruste eingewickelt und alle waren erstaunt, wie ich das hingekriegt hatte. Und ja, und natürlich eine ganz tolle Soße dazu. Also Soßen machen. An der Soße kann man auch erkennen, ob einer kochen kann oder nicht.
Wie sind Sie überhaupt dahin gekommen? Also, dass Sie eingeladen wurden. Ich meine, Paul Bocuse, von ihm ist doch der Satz, Frauen gehören ins Schlafzimmer und nicht in die Küche,
ja,
oder?
Ja. Ja, das ist Tresen, das sind Tresengespräche. Auf sowas darf man nicht reinfallen. Ist ja schade, also das, damals hat dann irgendein Journalist das so aufgegriffen. Das war so Männergebrattel.
Aber haben die Männer damals gedacht, als Sie da ankamen, ach, die Lea?
Ja, vielleicht ein bisschen, also, aber das wusste ich zu nutzen. Ich habe gerne, dass man mich als Frau so ein bisschen
unterschätzt.
Ja, und dann darfst du voll reinhauen, also hemmungslos. Und das hat mir natürlich gefallen. Und dann, aber es war einer da, der hat gesagt, Lea, du wirst morgen gewinnen. Sag ich, wie kommst du da drauf? Du bist die Stärkste, die hier unter uns ist. Das war Kurt Jäger, der war ein deutscher Koch, der damals Deutschland vertreten hat, Kurt Jäger, habe ich sehr gemocht, natürlich, weil ich liebe das, wenn man sowas Schönes sagt. Aber was ganz komisch ist, in der gleichen Nacht wurde ich noch krank, also vor dem. Ich bekam ein sowas ins Auge, was ganz schlimm war. Ich konnte nicht mehr sehen auf einem Auge. Und da habe ich gedacht, das hält mich aber jetzt nicht davon ab, hier mal meine Spezialität zu präsentieren. Ja, und ja, das war schon erstaunlich, welche Kraft man kriegt, wenn man plötzlich was will. Also wenn man so eine Entscheidung getroffen hat, das macht eine Kraft, die man vorher nicht von sich selber gekannt hat.
Frauen in der Spitzengastronomie, das war damals eine Seltenheit und ist es eigentlich immer noch? Warum ist das so? Warum tun die sich so schwer?
Es gibt viel weniger Frauen, es ist ein schwerer Beruf. Aber obwohl damals in Lyon gab es diese Mère Brasier, bei der sogar Paul Bocuse als Lehrling angefangen hat. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gab sogar eine Köchin, die hieß Léa Lavoud. Also Léa ist ein typischer Name für Köchin.
Steht Ihr Gericht immer noch auf der Speisekarte heute?
Ja, und mein Louis, der muss es auch manchmal machen, weil die Leute sagen, wir wollen unbedingt die Spezialität essen von
Louis,
der Mom.
Ihr Sohn hat jetzt das Restaurant, aber es heißt immer noch Léa Lenster Restaurant.
Ja. Ja, da bin ich sehr gerührt und der macht das fantastisch. Er macht das mit seiner Frau, sie ist im Saal Und sie hat den ganz toll im Griff, die Gäste und auch den Service. Also das macht sie ganz toll.
Im Fernsehen sind die Chefs in der Küche immer sehr streng. Ja, da herrscht auch ein rauer Ton. Das ist so ein bisschen fast wie beim Militär. War das bei Ihnen im Restaurant auch so?
Nein, das habe ich nicht gern gehabt, weil ich hab niemals andere oder was angewandt, was ich selber nicht gerne hatte. Wenn man richtig streng wurde mit mir, also wenn es zu schlimm war, dann habe ich das nicht mehr als Herausforderung gesehen, dann wollte ich nicht mehr und dann wurde ich bockig, würde ich mal sagen. Und ich habe auch gemerkt, wenn man zu streng ist, wenn man sich sehr über eine Sache ärgert, die gerade geschehen ist, dann geht die nächste, dann steht die schon in den Startlöchern. Aber man muss sagen können, machen wir nachher. Das muss aber geübt werden, weil so einfach geht das nicht, weil man erschrickt ja auch, wenn etwas daneben geht oder jemand tut etwas, was nicht wirklich nicht gefragt ist.
Aber es muss schon alles passen,
ja,
dann, oder?
Es muss passen und du stehst selber dafür. Nachher der Gast, der sagt nur, das ist bei dem Chef. Der sagt nicht, wer das. Dann sind sie auch uninteressant. Und deswegen habe ich mal auch gelesen, Chefs brüllen so rum, weil sie Angst haben, dass sie das Ziel nicht erreichen, was sie da vor sich haben. Und dafür habe ich ein bisschen Verständnis, aber mit diesem Geschrei, dann machst du auch vieles kaputt so. Und dann ist mir die wunderbare, das ist ja auch gar nicht so gut gesehen, wenn man mit dem eigenen Personal so ein bisschen hadert, dann habe ich einen Sous-Chef dazwischen geschaltet. Und bei dem habe ich mich beklagt über das, was schiefgegangen ist und der durfte es den anderen sagen. Denn ich wurde ja auch zu impulsiv oder zu, ja, man hat mich mal gefragt, was ist Ihr größte Stärke, sagen, ich bin sehr emotional. Und Ihr größter Fehler, ich bin sehr emotional. Also das kann sowohl als auch sein. Und dann habe ich gedacht, es ist nicht gut, dass du das alles allein machst. Schalt jemand dazwischen. Und dann ist das viel besser geworden.
Ist das so wie Good Cop, Bad Cop?
Ja,
dass die Rollen
so
da verteilt
sagen.
Sind?
Ja, und dann danach ist es besser geworden. Dann hatte ich ja auch die Zeit, mir noch einmal zu überlegen, was ist denn schlecht geworden. Und dann habe ich auch, wenn jemand jetzt von meinen Leuten zu mir kam und sich über etwas beklagt hat oder so, das darf ja nur machen, wenn ihr mit der Lösung schon kommt oder 2-3 Lösungen zur Auswahl. Ich werde dann sagen, welche wir treffen wollen. Was auch ein bisschen Zirkus gab, war, wenn Leute unaufgefordert was änderten. Das geht gar nicht. Ich habe aber gesagt, ihr könnt hier alles ändern, was ihr wollt. Aber es muss besser sein als das, was war.
Was meinen Sie damit? Können Sie da ein Beispiel nennen?
Ja, wenn die gesagt haben, hier, wir machen mal ein neues. Der Sous-Chef hat mal gesagt, Chef, ich habe hier neue Amuse-Bouche für unsere Gäste. Und da sage ich, es ist so ein Frischkäse. Und dann, der kam übrigens von Alain Ducasse. Und da hat er so Schnittlauch drin und dann, oh, Schnittlauch, davon müssen alle Frauen rülpsen, das lasse ich nicht zu, weil das geht in meinem Lokal nicht. Alle Frauen sollen auch nach dem Essen noch großartig bleiben können. Und dann habe ich ihm gesagt, wollte ich ihm sagen, das machen wir hier nicht in meinem Restaurant, da war er schon beleidigt. Dann habe ich gesagt, ich schmecke das jetzt, wenn ich in den nächsten 10 Sekunden hier rülpsen muss, dann nimmst du es weg, gell? Dann kommt das nicht in Frage. Nach 3 Sekunden musste ich schon. Ja, und das hat mir viel geholfen, dass ich, was ich so dachte, dass das auch sehr oft wahr war. Also das ist unverdaulich. Übrigens Schnittlauch nicht in etwas rein, immer nur obendrauf, sonst macht es Gase. Das wusste der nicht.
Tipps fürs Leben hier, ja. Und was ist besonders schwer? Sind Soßen kritisch, Soßen hinzubekommen?
Nein, ich hatte dafür sehr viel Talent für Soßen. Meine Mutter, wenn die eine Soße gemacht hat, so eine Bernese, und hat sie gesagt, komm schnell, in 10 Minuten wird das Fleisch gereicht, muss das raus und die Bernese ist geronnen. Die habe ich ihr zurückgenommen und das konnte ich gut. Es war immer nur eine Sache von Temperatur und von Wasser und Fett, also die Verbindung zwischen Wasser und Fett, das hatte ich drauf. Und habe ich immer beim Rühren immer gesagt, wenn es einen Soßengott gibt, dann soll er sich doch jetzt bitte manifestieren. Und dann, wenn sie zurückgekommen ist, dann war das wie ein Zauber. Und das habe ich so gern gehabt. Und jetzt, wenn ich Kochkurs mache, mache ich gerne mit den Leuten auch Mayonnaise. Denn wenn die gelingt, fühlt man sich so wie ein Held. Ich liebe das.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Starköchin Lea Linster aus Luxemburg. umarmt ist sie ja da von Deutschland und Frankreich. Deshalb gerade auch ihr Kochbuch mit Lieblingsrezepten aus beiden Ländern. Deutschland küsst Frankreich. Sie haben ja auch schon Bankette gezaubert, Menüs gezaubert für Lady Diana damals. Mhm. Königin von Schweden, Bundespräsident Joachim Gauck. Ja?
Ja.
Wenn sowas Großes ansteht, ist man dann doch aufgeregt oder gar nicht mehr?
Ja, doch. Das ist, diese Aufregung muss ja sein. Also, denn ohne diese Aufregung wäre das ja normal. Ich reg mich dann auch künstlich auch noch extra auf, damit ich mich gut dran gebe. Also ich habe auch die Hochzeit vom Kronprinzen, die war auch sehr aufregend. Da kam sehr
von Luxemburg.
Ja. Also ja, von Guillaume. Und ich bekam sehr wenig Input, so, was ich da machen soll, was ich machen darf, was nicht. Aber ich hatte das Vertrauen der Großherzogin und das hat mich natürlich sehr aufgemuntert und alles. Und das war wirklich sensationell. Sowas kommt ja selten vor. Also es kommt ja nur alle 30 Jahre vor, dass ich das gerade machen durfte, war natürlich eine große Freude. Bei Lady Di, das war ganz besonders. Sie sagten alle, die isst nicht viel und so. Aber ich hatte etwas sehr Gutes gemacht und das hat sie auch, es war mit Hummer, so eine Nudel mit Hummer drin. Und das hat sie gegessen. Sie wollte mich auch danach sehen, um noch Komplimente zu machen. Aber es war auch ich habe eine ganz besondere Erinnerung an dieses Essen. Denn zwischen Vorspeise und Hauptgericht konnte ich mich erinnern, der Louis war damals nicht ganz drei Jahre alt, dass ich ihn bevor ich weggefahren bin, wurde in einem Schloss für Lady Di gemacht. Und bevor ich wegfuhr, ich wusste, ich habe noch den Louis doch noch in die Badewanne gesetzt, aber ich hatte null Erinnerung, dass ich ihn auch da wieder rausgeholt habe. Und dann rufe ich schnell zu Hause an, da sage ich, wo ist der Louis? Und da sagt meine Mom, ja, er sitzt hier im Badetuch. Er guckt hier mit mir Fernsehen. Und dann bin ich beruhigt. Und dann war schon gut. Ich habe ja erst danach erzählt, was los war. Und dann habe ich weitergekocht und da war ich sehr beruhigt. Und das hat mich natürlich, das macht dann auch so große Freude, wenn ich so eine kleine Angst, also wenn ich so eine Angst für etwas habe, dann löst das der Fall sich. Dann bin ich sowas von dankbar.
Wie ist das bei so einem großen Ereignis? Also standen Sie dann in der Küche wie so eine Dirigentin und haben
Nein,
dann ein Team?
Nein, mit anfassen, weil das ist mal so große Sachen, wie wir zum Beispiel in Berlin gemacht haben, bei der Staatsvisite von unserem Großherzog zu Präsident Gauck. Das war toll, das sind dann 800 Leute, und da mussten wir vorher im Kopf mal bereit machen, wie das ablaufen soll, damit es auch gut, der Ablauf, den muss man im Kopf haben, weil sonst, das darf ja nirgendwo stocken, das ist ja auch in der Zeit begrenzt alles. Und da bin ich froh, dass ich das hinkriege. Ich kann mich noch erinnern, danach konnte ich nicht schlafen, so diese innere Unruhe, die ging nicht weg, als vorbei war. Aber was ich mich schon erinnern kann, bei der Hochzeit habe ich mir die ganze Woche freigenommen, weil ich fand, das hat das Evenement verdient. Und dann habe ich geübt, wie viel eine Prinzessin in den Mund stecken kann.
Wie haben Sie das gemacht?
Ja, ich habe mir Häppchen, also das waren 850 Leute, es war nicht ein gesessenes Essen, sondern wurde, und die Großherzogin wollte keine Verrinen, das mag ich auch nicht, diese Gläser mit egal was da drin, sondern es musste alles geschnitten sein und so. Und dann habe ich so, wie isst man denn, man beißt einmal ran, dann guckt man und dann steckt man den Rest nach. Und damit, ja, das musste so konzipiert sein, dass da nichts rauslief oder runterfiel. Und das habe ich, also es hat sich gelohnt diese Woche. Es war perfekt nachher.
Und keiner hatte Kleckse auf dem Kleid.
Und
es ist
niemand
alles
hatte
gut gegangen.
Niemand hatte Mayonnaise im Dekolleté oder in den schönen Broschen noch eine Sardelle.
Und Schnittlauch wurde natürlich auch nicht
Schnittlauch
serviert,
wurde
weil
gar
man rollt.
Ja, aber es war, ist toll, toll gelaufen, und Louis war auch damals schon dabei. Da war ich so froh, dass der Louis ging mit, und ich habe ihn, der hat eigentlich nie mit mir gearbeitet, so, aber bei solchen Sachen, das hat ihn dann gefreut. Ja.
Sie wohnen nicht weit von dem Familienrestaurant in Frisange in Luxemburg. Ihr Sohn Louis hat übernommen, ja, vor ein paar Jahren. War es schwer abzugeben, das Restaurant?
Ja, also so war schwer und auch eine Freude. Es war schwer, weil, also es war eine Freude, weil ich hatte zu der Zeit so ein bisschen Hüftprobleme und so. Und dann habe ich mir immer gedacht, habe ich die jetzt, weil ich sie habe, oder ist das so ein bisschen Wunsch, weil zum Schluss dann fällt es mir leichter aufzugeben oder es zu übergeben. Aber das hat sich dann auch gemacht und dann war ich erstmal ganz froh. Dann haben mir die Gäste gefehlt. Ja, und der Applaus und die Komplimente und alles. Und so privat, das ist das, was man sich das ganze Leben lang wünscht, so ein bisschen mehr privat, aber nach 3 Wochen genügt das dann aber auch. Ja, aber in der Zwischenzeit habe ich mich gut eingelebt, schreibe ja jetzt so schöne Bücher wie Deutschland küsst Frankreich und koche auch sehr gerne da.
Wie sieht denn Ihre Küche zu Hause aus?
Die ist jetzt sehr, sehr schön. Ich habe mir extra selber eine neue Küche entworfen nach meinen Träumen, wie ich das immer hatte. Und ich habe eine schöne Cornue, ein echter Herd, so ein französischer. Und den liebe ich sehr und er mag mich auch.
Wie viele Flammen haben Sie denn?
Ich habe 4 Gasflammen und eine Platte in der Mitte. Und ich wohne allein, also ich habe einen Gastank. Und auch 2 Öfen und ich liebe meine Kochmaschine und ich habe sie ich steuere sie auch selber, da darf keiner ran, ja, ganz toll.
Wenn Freunde kommen, spontan, was servieren Sie?
Cremant, ich mache sehr guten Cremant. Ja, also sie kriegen Cremant und dann, was ich sehr gerne habe, das habe ich auch gemerkt, da wo alles angefangen hat, da... Das hat auch fürs Leben seine Daseinsberechtigung. Und dann mache ich so von sehr gutem Brot so kleine Schinkenbrötchen dazu oder Schinkenschnitte mit sehr guter Butter. Die darf nicht fehlen, da habe ich auch immer genügend im Kühlschrank. Und dann einen sehr guten Schinken. Ich habe jetzt von einem Freund, Guy Kirsch, der macht einen so guten Schinken. Ich habe, meine Mutter hätte ihn geliebt, weil sie hat nie gerne an einem Schinken geschnitten, der nicht perfekt war. Weil dann fand sie das zu viel Aufwand für kein großartiges Resultat. Und ja, ich habe auch eine richtige Schinkenschneidemaschine. Die liebe ich auch.
Also die sind
da,
ja,
kann
gigantisch.
Ich hauchdünn schneiden. Das ist fantastisch.
Die sind groß. Diese
Nein, nicht so. Die gibt es auch nicht so. An der Berkel, die ist nicht so groß. Und das ist auch nicht die, wo man so dran dreht. Aber es ist die, eine elektrische. Und die schneidet mir diesen Schinken genauso, wie ich ihn haben möchte.
Aber das ist auch so ein bisschen die Tradition der Mutter, oder? Eben, die war ja berühmt eben für ihre Schinkenbrote.
Ja, ja, ja. Also es fing an mit Schinkenbrote und habe ich immer gesagt, ja, es war ja, entweder mache ich jetzt ein Gourmet-Restaurant daraus oder wir machen weiterhin Schinkenbrote. Und so konnte ich das Gourmet-Restaurant machen, ohne dass ich auf die Schinkenbrote verzichten muss. Und die gibt es jetzt bei mir privat.
Wie ist das, wenn einer mal nicht gehen will von den Gästen? Es gibt ja immer einen.
Ja, da muss man etwas dem was sagen, was ihn erschüttert. Ich sage zum Spaß und nachher zum Schluss werden wir frech mit den Leuten, dann fällt es ihnen einfacher zu gehen, ja. Dann okay. Sind sie froh, dass sie gehen können.
Sie haben ein Witz. Sie haben einen Enkel.
Ja,
ja, der Leon 2 Jahre alt. Und Aha. Ich habe in einem Interview gelesen, Sie nennen ihn Ihren Coach.
Ja,
er würde Ihnen ganz viel beibringen.
Ich habe gesagt, er ist mein Lebenscoach, Lifestyle-Coach, weil an diesen kleinen Kindern, wenn die lachen und wenn die so süß sind, dann sehen wir, wie wir manchmal am Leben vorbeigehen. Also, und der Leon, der bringt mir bei, was richtiges Leben ist. Und zwar richtig froh sein und das zeigen. Der singt auch das schöne Lied, wenn du, if you're happy and you know it, clap your hands.
If you're
das liebe
happy
ich.
And you know it, clap
da
your
ist
hands.
Oh, super. Oh,
if
ich hab das so.
If you're happy and you know it, clap your hands.
Oh, wie süß ist das, dass Sie daran gedacht haben?
Und das üben Sie schon als Ständchen für Ihren 70. Geburtstag im nächsten Jahr.
Ja, 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 da müssen alle mitmachen. Dann sagen wir, if you're hungry and you know it, clap your cutlery oder was immer. Und das wird sehr schön werden. Der Leon ist ein echter Entertainer und ich liebe ihn.
Von wem hat er das nur?
Ja.
Von wem hat er es nur?
Ja, toll.
Bei uns gibt es am Ende immer eine kleine Überraschung, auch für Sie heute, für Ihren Besuch bei uns. Und ich habe mir überlegt, mit Kartoffeln und Bohnen haben Sie ja die Kochweltmeisterschaft gewonnen, ja, bis heute als einzige Frau. Deshalb von uns, Kartoffeln.
Oh, wie toll, Marzipan.
Marzipankartoffeln aus Lübeck. Die sind im Moment gar nicht so einfach zu bekommen.
Das glaube ich Ihnen gern.
Und Kaffeebohnen.
Super.
Aus einer Mainzer Rösterei.
Wie toll. Ah ja,
starker
das freut mich
Espresso.
Sehr. Danke vielmals. Das ist aber, ja, also sehen Sie, wie die Kartoffel interpretierbar ist.
Und Kartoffel ist ja nicht gleich Kartoffel.
Auf keinen Fall. Und deswegen, man soll immer darauf achten, für welche Kartoffel man sich entscheidet. Und die beste Kartoffel ist die, die man so auf Dunst garen kann und die danach gerade mit so ein bisschen Butter und ein bisschen Salz oder wenn es sein muss mit Kaviar, richtig gut schmeckt, so cremig. Ich mag, wenn die Kartoffel dann cremig ist und so einen schönen, wunderbar nussigen Geschmack hat.
Lea Linster, Starköchin aus Luxemburg, heute bei uns. Vielen Dank für den Besuch.
Danke Ihnen auch und ich hoffe, wir haben allen guten Appetit gemacht und ich wünsche Bon Appetit.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.